Willkommen bei R&G, Zeit für Neues, dem Immobilien- und Investment-Podcast. Begleite Immobilienexperte und Baufinanzierer Marc Günther auf einer Reise durch die faszinierende Welt der Investoren.
Also ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere, der jetzt gerade zuhört und die Mehrwerte dieser Familienpoolgesellschaft verstanden hat, jetzt gerade innerlich anfängt zu rechnen und sagt, okay, ich habe jetzt so und so viele Objekte im Bestand, ich würde eigentlich gerne so eine Familienpoolgesellschaft gründen, um diese Vermögenswerte in diese flexible Ausgangssituation zu bringen. Aber das kostet doch jetzt Unmengen an Geld. Mhm. Aber welche Mehrwerte, also ich sag mal, wir haben jetzt gerade schon eine ganze Menge Mehrwerte gebracht, aber würdest du sagen, es macht trotzdem in jedem Fall Sinn, sich damit auseinanderzusetzen? Ich mache mal ein Beispiel, wir sind jetzt in der dritten Phase und jemand hat Kinder vielleicht, die er irgendwann mal beerben möchte. Also würdest du sagen, es lohnt sich trotzdem einmal diesen Kostenaufwand auf sich zu nehmen?
Also es ist natürlich grundsätzlich so, dass ich ganz klar sagen kann, dass sich das lohnt, weil ich muss einen Aspekt berücksichtigen. Ich habe auch in dem Moment, wo ich mich dann zum Beispiel mit dem Thema Nachfolge oder auch steuerliche Optimierung insgesamt beschäftige, ja, vielleicht nicht in meiner Generation, aber spätestens in der Nachfolgegeneration immer steuerliche Aspekte, die das Ganze auch rechtfertigen können. Das heißt, einerseits muss man sich natürlich zivilrechtlich mit der Regelung, die man getroffen hat, wohlfühlen. Das muss für die Familie passen, das ist der eine Punkt. Aber häufig habe ich ja dann steuerliche Erwägungen, die ich da mit einbeziehen kann und sagen kann, okay, wenn ich das jetzt mache und zum Beispiel alle 10 Jahre schenkungssteuerliche Freibeträge zugunsten meiner Kinder ausschöpfe, ja, dann zahlen meine Kinder keine Erbschaftssteuer mehr oder viel weniger Erbschaftssteuer. Das heißt, dieser Kostenaufwand, den ich für Beratung, Notar an der Stelle aufwende, der relativiert sich spätestens in der Nachfolgegeneration auf jeden Fall. Wenn ich natürlich sage, ich möchte jetzt schon selber ertragssteuerlich optimieren, ja, zum Beispiel bewusst ins Betriebsvermögen verlagern, ja, AFA-Step-Up etc., dann habe ich natürlich auch sofort den entsprechenden Mehrwert. Das heißt, das ist ein Rechenexempel, was häufig oder fast immer zugunsten des Mandanten da ausgeht. Also da braucht keiner abgeschreckt zu sein. Also das ist sicherlich auch eine Möglichkeit, nachträglich daran zu gehen, ohne sich da jetzt kostenmäßig um Kopf und Kragen zu bringen.
Also ich finde das ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Also gerade Erbschaftssteuer, wenn ich anfange, mich mit Immobilien zu beschäftigen, dann sind diese Erbschaftssteuerfreigrenzen ruckzuck erreicht und an der Stelle wird es ja richtig teuer. Und ich sag mal, wir haben leider im Mandantenkreis ja den einen oder anderen Fall schon mal miterlebt, wo wir als Immobilienmakler Objekte veräußern mussten, weil die Leute Immobilienvermögen vererbt bekommen haben und dann aber gar nicht in der Lage waren, dieses Steueraufkommen aus dem Cashbestand zahlen zu können. Ja. Das heißt, die waren dann in der Situation, dass sie die Objekte, die sie dann im Bestand hatten, verkaufen mussten, um die Steuerzahlungen leisten zu können. Und wir haben jetzt hier die Möglichkeit, über dieses Instrument Familienpoolgesellschaft im Vorfeld Vorkehrungen zu treffen, um einfach steuerlich da schon Vorsorge zu betreiben, dass die Steuerzahlungen, die anfallen können, zumindest mal anteilig reduziert werden. Klar, wir wissen nicht, wann die Person verstirbt, aber man hat auf jeden Fall Vorkehrungen getroffen, dass man schrittweise das Steuervolumen da an der Stelle reduzieren kann.
Auf jeden Fall. Also vielleicht da mal ganz grundsätzlich, vielleicht auch für die Zuhörer, die sich da noch nicht so mit beschäftigt haben. Also was die Freibeträge angeht, ist es grundsätzlich mal so, zum Ehepartner habe ich 500.000 Euro Freibetrag, schenkungs- oder erbschaftssteuerlich. Zu den Kindern jeweils 400.000, zu Enkelkindern 200.000, zu eigentlich allen anderen 20.000. Und diese Freibeträge kann ich aber alle 10 Jahre ausschöpfen. Problem ist häufig nur für diejenigen, die abgeben wollen und müssen, dass sie sich vor dem Problem sehen, noch gar nicht in der Stimmung, in der Lage zu sein, schon abgeben zu können oder zu wollen. Die sagen, das ist Immobilienbestand, den habe ich mir vielleicht auch aufgebaut unter Altersvorsorgeaspekten. Davon muss ich leben. Ja, ich würde das gerne, ich will meinen Kindern nur das Beste, ich will Steuern für die ersparen, wo ich kann, aber ich kann mich jetzt meines Vermögens noch nicht entledigen. Und die Familienpoolgesellschaft bietet an der Stelle einfach Möglichkeiten, Vermögenswerte zu übertragen. und trotzdem sowohl die Erträge, also die Ertragshoheit zu behalten und auch die volle Verfügungsbefugnis, die Kontrolle über die Geschäfte und alle Möglichkeiten, die ich als Alleineigentümer an der Stelle auch gehabt hätte. Ja, und insofern habe ich da dann auch, ich sag mal, ein Gestaltungsinstrument, was ich in der Nachfolge wunderbar einsetzen kann. Ja, also das ist dann unter dem Aspekt zu sehen, dass ich sage, ich bringe Immobilienvermögen oder habe Immobilienvermögen in einer Gesellschaft, ja, oder bringe es eben nachträglich ein und übertrage dann privatschriftlich ohne Notar alle 10 Jahre in Höhe der zur Verfügung stehenden Freibeträge Immobilienvermögen mittelbar auf die nächste Generation. So, und das Ganze kann man dann auch dadurch optimieren, dass man eben sagt, okay, wenn derjenige eh die Erträge für sich behalten möchte, sprich die Ertragshoheit behalten möchte, dann würde das Ganze unter Nießbrauchsvorbehalt passieren, und zwar unter einem Nießbrauchsvorbehalt an den Gesellschaftsanteilen, nicht an der Immobilie selbst. Und insofern habe ich die Möglichkeit, dann auch schenkungssteuerlich zu optimieren, indem ich sage, letztlich wird der Kapitalwert des Nießbrauchs in Bezug auf meine Lebenserwartung hochkapitalisiert und dann letztlich abgezogen, sodass ich dann im Grunde da steuerlich optimieren kann.
Also zu diesen Freibeträgen würde ich gerne nochmal sagen, kannst du da vielleicht mal ein greifbares Beispiel nennen? Also nehmen wir mal die Situation an, jemand hat Vermögen und ist einmal als Privatperson und einmal in der Familienpoolgesellschaft. Vielleicht hast du ja einen Kundenfall oder so, den du da als Beispiel nennen kannst.
Wir können ja ein Fallbeispiel auch konstruieren. Wir nehmen ein Ehepaar, was 2 Kinder hat. Die sind meinetwegen jetzt auch schon volljährig an der Stelle, studieren. Die haben einen Immobilienbestand in einer gewissen Höhe, 8 Millionen Euro meinetwegen, um einfach mal eine Zahl zu nennen. Die haben ihr Leben lang aufgebaut, haben natürlich auch entsprechende Erträge daraus. Nehmen wir mal 5%, 400.000. Dann haben wir da natürlich bei denen dann auch einen Spitzensteuersatz erreicht an der Stelle, sodass sie sich mit 42% begnügen dürfen. Die überlegen vielleicht schon jetzt an der Stelle, ja, wie kriege ich denn die Vermögenswerte, die ich geschaffen habe, auf die nächste Generation, also auf meine beiden Kinder übertragen. Aber wollen vielleicht auch nicht kürzer treten an der Stelle und sagen, ja gut, wir müssen natürlich erstmal noch davon leben.
Ja. Und die Herrschaft ja vielleicht. Also ich glaube, das ist ja auch ein oft genommener Punkt, dass sie sagen, ja, aber ich will das ja gar nicht. Ich habe ja Angst, dass meine Kinder Blödsinn machen oder so.
Genau, richtig. Ne? Also man in dem Moment, ich meine, das ist ja auch so, in dem Moment, wo man Vermögenswerte aus der Hand gibt, kann ich sie häufig schwierig zurückholen oder schwierig die Kontrolle darüber bewahren. Ja? Und ich sage mal, eine Familienpoolgesellschaft hat dann eben die schöne Möglichkeit, über den Gesellschaftsvertrag entsprechende Regelungen zu treffen, sodass ich sagen kann, ich regle die Geschäftsführung, wer hat das Sagen? Ja? Ich kann Verfügungsbeschränkungen regeln. Ja? Was darf mit Anteilen an der Gesellschaft passieren? Auf wen dürfen die übertragen werden, auf wen nicht? Was passiert für den Fall, dass vielleicht auch mal was nicht passieren darf, aber ein Kind vor mir verstirbt? Ja, was passiert, wenn einer der Gesellschafter, hatten wir vorhin gesagt, in die Insolvenz geht oder ähnliches? Und gleichzeitig habe ich dann eben die Möglichkeit zu sagen, okay, ich übertrage schon Vermögenswerte und kann eben punktgenau, anders als bei Immobilien, die Freibeträge ausschöpfen. Ja, also ich sag mal, ich habe eine Eigentumswohnung, die ist 420.000 Euro wert. Entweder übertrage ich die jetzt ganz und habe dann eine geringe Steuer, die ich in Kauf nehme, oder ich übertrage sie in einer gewissen Quote, würde Miteigentumsanteile bilden, verhältnismäßig aufwendig an der Stelle, ist häufig gar nicht gewollt, ja, sodass ich bei einer Gesellschaftsbeteiligung natürlich dann die Möglichkeit habe, die Schenkungsquote auch so zu wählen, dass ich die Freibeträge punktgenau ausschöpfen kann. Ja, vielleicht sind ja auch nicht mehr 400.000 übrig, sondern es gab eine Vorschenkung, es sind nur noch 300.000 Euro. Übrig. Ja. Und insofern kann ich da passgenau die Freibeträge alle 10 Jahre ausschöpfen. Und wenn ich dann eben sage, okay, die Erträge sollen schon noch weiter bei mir liegen, die möchte ich noch gar nicht verlagern an der Stelle, dann habe ich die Möglichkeit, das Ganze unter Nießbrauchsvorbehalt zu tun. Und dann kann man im Grunde diesen Nießbrauchsvorbehalt wertmindernd abziehen, wenn man so möchte. Ja, ich möchte jetzt gar nicht so detailliert darauf eingehen, weil es dann, glaube ich, auch zu kompliziert wird, aber im Grunde kann man sich das Ganze so vorstellen. Also wenn jetzt eine ich sage jetzt einfach mal, 48-jährige Frau auf ein Kind überträgt mit einem Freibetrag 400.000 Euro, kann die unter Berücksichtigung des gerade gebildeten Beispiels sicherlich 2 Millionen Euro wert übertragen.
Ja, weil das dieser Nießbrauch quasi den Wert mindert und dadurch die Freigrenzen eingehalten werden.
Genau, also vielleicht ein einfaches oder plastisches Beispiel an der Stelle. Wenn ich dir eine Immobilie verkaufen würde, dann würden wir uns auf einen Wert einigen. Wir sagen jetzt, diese Immobilie ist 1 Million Euro wert. Das ist sie für dich, das ist ja auch für mich. Darüber sind wir uns einig. Wenn ich jetzt hergehe und sage, Marc, klar, ich verkaufe dir die Immobilie, aber ich möchte noch, solange ich lebe, die Erträge, die Mieterträge daraus für mich, würdest du hergehen und sagen, ja, das ist schön, aber dann bin ich auch nicht bereit, die 1 Million Euro zu bezahlen, weil du ja erstmal noch wahrscheinlich die nächsten 50 Jahre laut Sterbetafel die Erträge für dich vereinnahmst und ich im Grunde gar nichts davon habe. Dann ist das für dich keine Million mehr wert, auch wenn die Immobilie objektiv für dich 1 Million wert ist, sondern vielleicht nur noch 100.000. Und in dem Moment würdest du sagen, ich gebe dir 100.000, weil die Erträge 50 Jahre lang noch bei dir liegen. Und diesen Effekt, den man da erkennt, den lässt das Finanzamt, die Finanzverwaltung auch zu unter oder in Schenkungsfällen, sodass ich sagen kann, wenn ich unter Nießbrauchsvorbehalt auf meine Kinder übertrage und übertrage einen Anteil, der eigentlich 400.000 wert ist, unter Nießbrauchsvorbehalt und die Sterbetafel sagt, ich lebe noch 30 Jahre statistisch, dann ist der Anteil ja nicht 400.000 wert, sondern viel weniger, weil die Erträge bei mir bleiben. Und insofern kann man das schenkungssteuerliche Übertragungsvolumen deutlich erhöhen, weil man eben diesen Kapitalwert, den der Schenker sich über diesen Nießbrauchsvorbehalt zurückbehält, abziehen kann.
Also ich finde, das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie man das ausnutzen kann. Und in einem Nebensatz hast du noch einen Punkt angesprochen, den ich auch total häufig in Gesprächen so mitbekomme. Weil, also mal angenommen, ich habe jetzt zwei Töchter und ich habe 5 Objekte oder so, dann sind ja diese Objekte meistens gar nicht im gleichen Wertverhältnis. Es sei denn, es sind jetzt Eigentumswohnungen im gleichen Haus, gleicher Neubau oder sowas. Ne? Genau. Aber in der Regel sind die ja meistens unterschiedlich vom Wert. Und du hast gerade gesagt, wenn ich jetzt keine Familienpoolgesellschaft habe, dann müsste ich ja das Objekt in die nächste Generation weitergeben und könnte das ja nur im Prinzip vollständig, oder ich hätte das mit diesen Miteigentumsanteilen, was man ja eigentlich nicht möchte. Das heißt, ich bin eigentlich gezwungen, an der Stelle fast schon Steuern zu zahlen, wenn ich diese Freigrenzen reiße. Und jetzt hier bei der Familienpoolgesellschaft ist es ja total egal, welche Immobilie ich übertrage, weil sie ja alle Teil des Pools sozusagen sind. Genau. Und ich da einfach nur die Anteile so ausrechne, dass wir genau die Freigrenzen einhalten. Richtig, das heißt, ich vermeide ja auch total diese Streitigkeiten. Ja, aber meine Schwester hat jetzt die bessere Wohnung bekommen. Genau. Und ich wollte aber eigentlich lieber die Wohnung haben, weil die ist doch viel näher zu meinem Wohnort oder sowas. Genau, ne? Also man vermeidet im Prinzip jetzt nicht nur Steuer, potenzielle Erbschaftssteuer, die da anfällt, oder reduziert Erbschaftssteuer, sondern man vermeidet auch Streitigkeiten unter den Geschwistern, weil man einfach alle wirklich gleich behandelt an der Stelle.
Auf jeden Fall. Also man kann sagen, wenn ich das unter diesem Pool-Gedanken, deswegen ja auch Familienpool-Gesellschaft, sehe und sage, ich bringe alle Immobilien meinetwegen in eine Gesellschaft ein und beteilige dort meine Kinder, dann bekommen die alle einen Anteil an allem. Das heißt, selbst wenn ich, um dein Beispiel aufzugreifen, mehrere gleichwertige Eigentumswohnungen hätte, kann es ja trotzdem sein, in der einen habe ich dann den Wasserschaden, in der anderen nicht. Dann wird die Schwester zum Bruder wieder sagen, ja, du hast die bessere Immobilie gekriegt, bei mir ist schon dreimal was kaputt gegangen. Also ich stelle das mal überspitzt dar an der Stelle, aber diese Frage, wer bekommt eigentlich was? Ja, der eine bekommt das Mehrfamilienhaus, dafür bekommt der andere 2 Eigentumswohnungen oder andersrum. Diese Frage umgehe ich damit so ein bisschen und kann dann einfach auch sagen, dadurch, dass ich im Grunde jeden an allem beteilige und ich die Spielregeln im Gesellschaftsvertrag entsprechend festlegen kann, kann ich nachhaltig Streit vermeiden.
Also es klingt nach der eierlegenden Wollmilchsau.
So ist es, genau.
Das ist eigentlich ein schönes Wort dafür, finde ich. Weil, also wenn wir das jetzt mal zusammenfassen, ja, ich glaube, das Thema war jetzt schon sehr, sehr umfangreich. Auf jeden Fall. Und ich denke mal, es ist bewusst, dass das jetzt hier nicht fallabschließend in dem Podcast komplett aufgearbeitet werden kann. Aber ich glaube, wir haben so ein paar Highlights schon mal rausgekitzelt, warum es auf jeden Fall sinnvoll ist, egal in welcher Phase ich mich befinde, ob ich noch im Aufbau bin, ob ich in der Haltephase bin oder ob ich schon in der Nachfolgegeneration, wie gebe ich die Vermögenswerte weiter bin. Ich glaube, in jedem Fall ist klar, dass es sich lohnt, mit der Familienpoolgesellschaft zu beschäftigen, weil wir steuerliche Aspektpunkte haben, wir haben Flexibilität, wir haben aber auch Schutz, also und da ist jetzt nicht nur Vermögensschutz mit gemeint, sondern auch Schutz, ich möchte weiter Herrscher der Immobilien bleiben, ich kann Gleichbehandlung unter den Nachfolgen festlegen, sodass wir keine Streitigkeiten kriegen, der eine hat die schönere Wohnung bekommen. Also ich habe jetzt nur so ein paar Sachen zusammengefasst, aber ich glaube, man kann daran schon sehen, dass es echt sinnvoll ist, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Auf jeden Fall, ja.
Wie funktioniert das? Also jetzt habe ich Lust darauf, ich bin angereizt, also ich finde, da ist so ein kleines Flämmchen geweckt worden. Wie kann man jetzt vorgehen? Also man nimmt Kontakt auf, beispielsweise mit dir, weil du dich in diesem Bereich sehr gut auskennst, und dann würde was passieren? Also wie geht es dann weiter? Wird eine Analyse gemacht oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also man muss natürlich sich erstmal den Sachverhalt insgesamt angucken, das heißt, man muss im Grunde so eine gewisse Bestandsaufnahme machen an der Stelle. Gucken, wo liegen die Vermögenswerte, wem sind die zuzuschreiben. Ja, ich erlebe häufig in Mandatsgesprächen, ja, das Haus hier, wem gehört das denn eigentlich? Das gehört uns beiden. Guckt man nachher ins Grundbuch, gehört es nur einem von beiden. Es ist dann eher gefühlt Miteigentum gewesen. Da ist natürlich wichtig, einfach zu schauen, okay, wie liegen da zum Beispiel Eigentumsverhältnisse oder Ähnliches. Dann bin ich ein Freund davon, sich grundsätzlich das Ganze, also ich sage jetzt mal, die komplette Struktur anzuschauen. Das heißt, vielleicht auch, wenn betriebliches Vermögen vorhanden ist, weil eine Selbstständigkeit besteht, sich das mit anzuschauen. Auch das kann da ja unter Nachfolgeaspekten, testamentarischen Aspekten mit reinspielen. Sich dann anzuschauen, okay, wie ist man aufgestellt im privaten Vermögensbereich und vielleicht, wie kann man das letztlich, in einem Erbvertrag, in einem Testament, vielleicht auch mit einer General- und Vorsorgevollmacht und einem Pflichtteilsverzicht abrunden an der Stelle. Das heißt, wir würden erstmal eine Bestandsaufnahme machen, gucken, wie sind denn die wie ist die Ist-Struktur, wenn man so möchte, ja, würden dann auf Grundlage dessen unter Berücksichtigung der Erwartungen oder der Motive des Mandanten dann schauen, okay, was können wir für Gestaltungsmaßnahmen an der Stelle vorschlagen, was macht da Sinn? Und dann würden wir, Einverständnis des Mandanten vorausgesetzt, dann auch auf der Grundlage die entsprechenden Verträge vorbereiten, sodass dann im Grunde alles aus einer Hand kommt und an der Stelle dann ein Gesamtkonzept geschaffen wird, was dann womöglich den betrieblichen Bereich, den privaten Vermögensbereich und auch den Bereich der letztbilligen Verfügung dann irgendwo abdeckt. Ja.
Und ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Zuhörer, der als Investor jetzt loslegen möchte, im Kopf hat, alles klar, ich muss eine GbR gründen, aber Mist, was muss denn da alles in so einen Vertrag rein? Also das Bonbon, was ich am Anfang der Podcast-Folge versprochen habe, ist ja, dass du etwas vorbereitet hast für unsere Zuhörer. Ich werde in die Shownotes nochmal deine Kontaktdaten verlinken, dass man dich anschreiben kann. Sehr und du stellst dann eine Checkliste zur Verfügung. Vielleicht kannst du ja mal kurz was dazu sagen.
Genau, also wir würden da im Grunde ein kleines Handout mit an die Hand geben, wo wir einmal vielleicht verschiedene Aspekte so ein bisschen zusammenfassen. Ich denke mal, das war sehr, sehr viel auch für den Zuhörer an der Stelle. Und dass man dann dort auch eine Checkliste, eine Aufstellung findet, was zum Beispiel Regelungspunkte für so einen Gesellschaftsvertrag sind, damit der eine oder andere vielleicht auch die Möglichkeit hat, sich schon im Vorfeld mal über den einen oder anderen Aspekt Gedanken zu machen und dann vielleicht gerade unter diesen Aspekten dann auch in ein Gespräch, in ein Beratungsgespräch geht.
Super. Also vielen, vielen Dank erstmal für diese Fülle an Informationen und Mehrwerten. Also ich bin ziemlich sicher, dass wir da die ein oder anderen Nachfragen oder Kommentare auch nochmal bekommen werden. Also falls ihr irgendwelche Themen habt, die jetzt hier eurer Meinung nach nicht weit genug ausgeführt worden sind, dann schreibt es gerne in die Kommentare mit rein oder schreibt uns direkt an. Ich glaube, der Nils wird bereit sein, hier nochmal Rede und Antwort zu stellen. Ich finde, du hast sehr, sehr viel preisgegeben. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist sehr nicht gerne. Selbstverständlich. Und ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit uns die Podcast-Folge zu machen. Und ja, wie gesagt, also wenn ihr noch mehr Informationen haben wollt, schreibt uns gerne an. Schreibt dem Nils eine E-Mail, damit er euch die Checkliste zur Verfügung stellt. Und ansonsten würde ich sagen, bleibt dran, denn nächste Woche Donnerstag um 5.30 Uhr kommt wieder unsere nächste Podcast-Folge R&G Zeit für Neues.
Das war's für heute mit R&G Zeit für Neues. Wir hoffen, du konntest etwas Neues lernen und bist inspiriert. Schau in unserem Immobilienclub vorbei, um die Diskussion fortzusetzen. Vergiss nicht zu abonnieren und teile diesen Podcast mit deinen Freunden.